Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler. Der Denkwandler Podcast. Der Denkwandler ist natürlich Professor Timo Leukefeld, den ich recht herzlich begrüße. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Viele Grüße aus Freiberg.
Ja, Herr Professor Leukefeld, wir haben heute einen Titel und das haben wir schon so oft gehört. Und ich glaube, das habe ich bis jetzt nur von Ihnen in meinem ganzen Leben gehört, diese beiden Wörter zusammengesetzt. Und zwar intelligent verschwenden. Es hört sich irgendwie schön an, aber auch noch etwas, was wir irgendwie gar nicht so, was ich zumindest meine Erziehung nicht übergeben bekommen habe. Man kann ruhig verschwenden, das kenne ich nicht so, sondern da hieß es sparsam, sparsam, sparsam und dann noch intelligent verschwenden. Wie soll das denn sein? Weil es ja eher was Dummes ist irgendwie, ne? Wenn ich verschwenderisch bin. Das ist nichts Gutes. Jetzt sagen Sie, nee, das geht und das ist auch was Gutes. Klären Sie uns bitte auf.
Naja, man muss erst mal wissen, das Gegenteil vom intelligenten Verschwenden ist blödes Sparen. Also das, was uns suggeriert wird, wir sollen uns einschränken, wir sollen die Heizung runterdrehen und frieren, ein Pullover anziehen, wir sollen Schuldgefühle haben, ein schlechtes Gewissen oder androhenden Strafen ausweichen. Das ist ja sozusagen das, was uns politisch die letzten Jahre begleitet hat. Und das ist alles gar nicht erforderlich, weil man damit Menschen in die Angst bringt. Und wenn man Menschen in die Angst bringt und Lebensqualität aufgibt, dann machen sie nicht mehr mit und weichen aus. Ja? Und wir drehen den Spieß eben um und wollen sozusagen zeigen, dass Lebensqualität, also eine schöne warme Wohnung, das Licht anzumachen, Autofahren, dass es alles möglich ist, ohne das Portemonnaie oder die Umwelt zu belasten. Und wenn sie das so rumdrehen, entsteht eben Begeisterung. Und dann wollen plötzlich alle mitmachen. Und so können sie die Ziele zum Beispiel in der Energiewende viel, viel leichter umsetzen.
Ich will Ihnen mal erzählen, wie das bei mir in meinem Leben bis jetzt war. Also ich bin aufgewachsen 17 Jahre mit einer Angst, aus Versehen das Licht angelassen zu haben in meinem Zimmer, wenn ich das verlassen habe Richtung Sportplatz oder Schule oder ähnliches, weil dann kam irgendwann der Herr des Hauses und hat gesagt, seit 6 Stunden brennt hier das Licht und um Gottes Willen, wir werfen das Geld zum Fenster raus. Also das war wirklich bei uns, das war ein so großer Fehler, da hatten wir wirklich Angst. Also ich erinnere mich, dass ich ein bisschen Angst hatte als Kind, davor irgendwie heim aus Versehen Licht angelassen zu haben.
Es ist Horror,
ne? Es ist schlimm. Ne? Ja. Also ich hoffe, mein Vater hört diesen Podcast jetzt nicht. Lieben Gruß an dieser Stelle.
Er hört ihn ja leider.
Wir wissen, dass er ihn hört. Ne? Aber es ist so. Also Vater, du hörst das ja gerade, wir wissen, dass es so ist. Und dann ist man irgendwann, oder bin ich erwachsen geworden und dann kam dieser moralische Gedanke noch dazu. Das ist nicht gut. Das ist ja völlig dämlich, Licht anzulassen und was tun wir für die Umwelt und so weiter und so weiter. Und jetzt kommen Sie und sagen, ja, alles gar nicht so schlimm. Wie ist das denn bei Ihnen? Also erklären Sie das mal ganz kurz.
Mhm. Also ich bleibe erstmal bei Ihrem Beispiel mit dem Licht. Das war, glaube ich, damals auch alles gerechtfertigt, weil diese eine Glühlampe, die da an der Decke war, hatte ungefähr 100 Watt. Ne? Und wenn sie 6 Stunden lang haben brennen lassen, ist da ordentlich Energie verbraucht worden und Strom ist teuer. Heute hat eine Lampe, eine LED-Lampe an derselben Stelle etwa Verbräuche zwischen 5 und 10 Watt. Also nur ein Bruchteil davon. Und wenn man davon jetzt einen großen Teil mit der Sonne abdeckt, mit Sonnenstrom, entfällt eigentlich das Motiv, sparen zu müssen um jeden Preis oder um viel Geld einzusparen, weil man spart dann nicht mehr viel Geld ein. Und jetzt springe ich wieder in die Neuzeit. Wie ist das bei mir? Ich lebe ja jetzt seit fast 15 Jahren und arbeite auch in 2 energieautarken Gebäuden. Und daran möchte ich das einmal echt gerne mal beschreiben. Wir drehen im Winter die Heizung auf 22, 23 Grad, weil wir das eben mit der Sonne machen. Und belasten dadurch weder die Umwelt noch das Portemonnaie. Und das lebt sich, kann ich Ihnen sagen, viel, viel angenehmer als bei 18 Grad Wohnraumtemperatur. Jetzt kommen wir zum Licht. Also das Licht anlassen war ja ein schönes Beispiel. Im Winter werden viele Menschen in Deutschland depressiv, unter anderem wegen dem Lichtmangel. Ne? Weil sie jetzt im Dezember zum Beispiel hatten sie ganz kurze Tageszeit und ganz, ganz wenig Sonne. Und das macht sich bemerkbar psychologisch. Und deswegen machen wir in den energieautarken Häusern das Licht überall an. Und zwar schöne LED-Beleuchtung, die von der Frequenz her nah an dem Sonnenlicht dran ist. Also um Gottes Willen nicht dieses blaue Energiesparlicht, da reagiere ich allergisch. Das heißt, wir machen überall das Licht an, weil wir eben Sonnenstrom haben, eine Batterie, und fühlen uns viel, viel besser. Das ist ja bei den Kollegen, ich bin ja oft auch dienstlich in Norwegen, ist das ja noch schlimmer. Ich fahre da nur hoch im Sommer. Ne? Also ich sage, ich weigere mich im Winter und vielleicht noch weit oben im Norden, wo es nur noch dunkel ist und kalt. Und ich frage meine Kollegen dort immer, ja, wie macht ihr das, so wenig Licht mit Depression? Was habt ihr für Konzepte dagegen? Und da kommt fast immer von den Kollegen dort, ja, sie würden saufen. Dann sage ich, gut, das ist jetzt nicht so mein Ansatz, damit umzugehen. Also wir machen eben lieber das Licht an und belasten weder die Umwelt noch das Portemonnaie. Und wenn Sie Ihr Haus eben mit Sonnenstrom ausgestattet haben, dann haben Sie in 9 bis zu 10 Monaten des Jahres haben Sie Überschuss an Sonnenstrom. Wenn Sie diesen Überschuss in Ihr Auto laden, in Ihr Elektroauto, dann kann man eben wieder mit gutem Gewissen, ohne Schuldgefühle, lustvoll viele Elektroautokilometer fahren, weil sie dadurch eben weder die Umwelt noch das Portemonnaie belasten. Und das verbirgt sich natürlich hinter dem Begriff intelligent verschwenden, den ich, und dann werden wir ja drüber sprechen, noch von Michael Braungart habe. Und das intelligente Verschwenden ist eben genau das Gegenteil vom blöden Sparen. Und wenn Sie Menschen fragen, wollen Sie lieber blöd sparen oder intelligent verschwenden, ist eigentlich die Antwort vorprogrammiert. Und wir merken, wenn Sie den Menschen eben Lebensqualität bieten, auch im Alter, eben die Wohnung schön warm zu haben, Licht zu haben, Auto fahren zu können, dann wollen plötzlich alle mitmachen und wollen auch Geld investieren. Eigenes Erspartes oder einen Kredit aufnehmen, ne, bis hin zu Vermietern, die dann sagen, wir investieren das sogar für die Mieter, für das ganze Haus. Und das ist eine Erfahrung, wo man sagt, eine Technosophie. Wir wollen also Gebäude sanieren oder neu bauen, in denen die Menschen so bleiben können, wie sie sind. Leicht verschwenderisch. Aber das sollte nicht mehr aufs Portemonnaie oder die Umwelt durchschlagen. Und wenn wir das schaffen, dann ist die Energiewende eigentlich überhaupt kein Problem, weil dann wollen tatsächlich alle mitmachen.
Es ist schwer, das irgendwie in sich reinzulassen, dieses Wort verschwenden. Das kennt, also wird Ihnen wahrscheinlich auch so gehen, diese Hürde zu sagen, ich darf jetzt verschwenden, auch wenn Leute zugucken und also dass wir das alle im stillen Kämmerlein manchmal machen vielleicht, ne? Und das ist ja so in Ordnung, aber dass ich jetzt ohne schlechtes und das, Gewissen verschwende. Ne?
Und das müssen wir eben rausholen aus dieser Schmuddelecke. Das ist natürlich auch provozierend gemeint. Natürlich, wenn man was verändern will, muss man provozieren, weil dann in diesem Diskurs auch viele neue Gedanken entstehen. Ich weiß, dass das erstmal sehr heftig diskutiert wird, aber wenn man dann einsteigt und in die Tiefe geht, was dahinter steckt, dann wird einem klar und wir müssen einfach raus aus diesem Thema der grünen Ideologie, Zwang, Druck, angedrohte Strafen, schlechtes Gewissen. Das sagen die Hirnforscher, das geht so oder so schief, weil die Menschen sich dann zurückziehen, nicht mehr mitmachen, ne? Und wir wollen das rumdrehen, da geht es praktisch um Begeisterung. Und wenn Sie Menschen begeistern, gibt es hier oben im Kopf die Verschaltungen, die die Stoffe freisetzen, dass plötzlich alle richtig toll mitmachen.
Sie haben den Professor Braungart angesprochen und Sie haben ja einen neuen Fokusartikel auch zu diesem Thema intelligent verschwenden geschrieben. Und da geht es auch um das Cradle-to-Cradle-Prinzip, beziehungsweise das ist von Professor Braungart. Was ist das denn genau?
Genau, also Michael Braungart ist ein ganz großer Inspirator von mir und ein Freund inzwischen geworden, weil wir sehr viel gemeinsam auf der Bühne standen mit Keynote-Vorträgen und weil wir inzwischen auch Projekte mit ihm zusammen machen. Und Michael Braungart hat für mich eigentlich die genialste Idee dieser Erde. Er beschäftigt sich mit dem Ressourcenproblem und sagt, wir brauchen und entwickeln Produkte, die entweder nach der Nutzung in den technischen oder in den natürlichen Kreislauf gehen. Und das ist praktisch, und dann entstehen wieder neue Produkte daraus. Und das ist eigentlich das Gegenteil vom Recycling. Recycling ist ja eigentlich übersetzt ein Downcycling. Wir nehmen also den Stoffen ihre technische Intelligenz. Mach mal ein Beispiel. Wir sammeln heute alle schön brav die Plastikflaschen, geben die im Recycling ab und man hat so das Gefühl, daraus entsteht wieder eine Plastikflasche. Da entsteht aber nie wieder eine Plastikflasche draus, sondern eine Parkbank. Na, es geht also von der technischen Intelligenz der Materialien immer abwärts. Und wenn die Parkbank dann, weil sie eben aus 1000 verschiedenen Plastiken zusammengeschmolzen wurde, ihre Lebensdauer beendet hat, fliegt es auf den Müll. Das Gleiche, ein großer Autohersteller sagt, unser Auto wird recycelt, die Autokarosse. Ja, da wird aber nie wieder eine Autokarosse draus, sondern Baustahl. Ne? Weil sie immer das mit anderen Materialien wieder vermischen. Und wenn der Baustahl seine Lebensdauer hinter sich hat, kommt er auf den Schrott. Und das ist genau, also diese Art von Recycling, die wir ja auch hier in Deutschland betreiben, schiebt eigentlich die Ressourcenfrage, streckt das nur ein bisschen, ne? Verdünnt das ganze Thema. Und Braungart sagt, Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege, er sagt, wir müssen die Produkte von Anfang an ganz anders konzipieren, hochwertige Materialien nehmen, die nach der Nutzungsdauer genau wieder zu diesem Produkt gemacht werden. Also ich sag mal, Beispiel mit Schüco hat er ein Fenster entwickelt, wo er sagt, naja, der Kunde will ja eigentlich das, nicht der Besitzer des Fensters sein, sondern er will durchschauen, ne, und braucht thermodynamische Eigenschaften. Soll dämmen, soll Licht durchlassen. Und er kann dann für eine Gebühr dieses Fenster 10, 20, 30 Jahre nutzen, also wie eine Art Leasing. Wenn es dann nicht mehr gefragt ist oder kaputt geht, dann bleibt aber das Fenster im Besitz von Schüco. Das heißt, es geht wieder zurück als Rohstoff. Und dieses Fenster ist so konzipiert, dass man eben nicht mit 500 Kunststoffsorten gearbeitet hat, sondern vielleicht mit 2 oder 3 hochwertigen. Dann wird das Fenster zerlegt, thermisch wieder geformt in die neue Form des Fensters und wieder zum Fenster gemacht. Das heißt, alle, die dann solche Produkte verkaufen, die 100%ig wieder beim Hersteller landen, brauchen in Zukunft keine Rohstoffe mehr zuzukaufen. Und das ist mir klar geworden, alle Firmen auf dieser Erde, die in Zukunft, in 20 Jahren, sagen wir mal so, noch Rohstoffe zukaufen müssen und nächster Schritt Energie zukaufen müssen, haben im Wettbewerb keine Chance mehr, weil diese Rohstoffpreise so durch die Decke gehen und auch durch einzelne Player im Markt jetzt im Prinzip bedeckt sind. Also wenn man sich die Chinesen anguckt, die Amerikaner, die sich diese ganzen Rohstoffquellen sichern, hat man als Unternehmen gar keine Chance mehr. Und das ist eigentlich eine Revolution, wenn man sagt, wenn man das Wirtschaftssystem auf Cradle to Cradle umstellen würde, könnte man dauerhaft nur mit den Rohstoffen, die außerhalb der Erde schon gefördert wurden und zu Produkten verarbeitet sind, immer nur im Kreislauf arbeiten und müsste gar keine neuen Rohstoffe mehr aus der Erde rausholen. Und das hat mich unglaublich inspiriert. Michael Braungart ist total erfolgreich weltweit. Nur in Deutschland wird er ausgebremst, weil hier eben diese Recyclingindustrie einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell hat. Und eines Tages, nachdem wir uns kennengelernt haben und Vorträge gegenseitig anhören mussten, weil wir beide gebucht waren, hat er gesagt, Mensch Timo, ich mache das jetzt hier auf der stofflichen Seite, also er ist Chemiker, bitte entwickel das Prinzip weiter in Richtung Energie, intelligent verschwenden, dass wir auch dieses Thema mit reinnehmen. Und das hat mich so inspiriert, dass das mit eingeflossen ist in die energieautarken Gebäude. Und wenn Menschen eben in solchen Häusern leben, dann gibt es sozusagen diese Energie von der Sonne und dann kann man wieder in Lebensqualität gehen. Und je mehr Menschen mitmachen, umso mehr ist die Wirtschaft angekurbelt, umso mehr wird die Umwelt geschont und es schlägt nicht aufs Portemonnaie nieder. Und deswegen passt eigentlich der Spruch für beides. Intelligent verschwenden für die chemische Rohstoffbasis und intelligent verschwenden auch für das Thema Energie.
Sehr spannend. Sie haben mich gerade gebannt erlebt, wahrscheinlich, wenn Sie hier gesehen haben auf dem Laptop. Das ist eine wahnsinnig schöne Idee und ich finde auch das Beispiel mit diesem Schüco-Fenster sehr einleuchtend und habe parallel überlegt, naja gut, bei einem Haus, was gibt es da noch für Beispiele? Können Sie uns da nochmal, fallen Ihnen spontan nochmal 2, 3 ein? Ich habe überlegt, Boden oder Ofen, keine Ahnung, was fällt Ihnen dazu ein? Was gibt es also noch für Prinzipien?
Am Ende können Sie alle Produkte so herstellen. Also wenn Sie mal bei Michael Braungart, EPA Hamburg, dort auf die Website schauen, da sehen Sie, der hat für Airbus Sitzbezüge hergestellt, für Ford ein Auto, für Trigema T-Shirts, Ne, T-Shirts, die gehen dann in den biologischen Kreislauf, also kompostierbar. Oder mit Nike einen Turnschuh. Da kriege ich auch keinen neuen Turnschuh draus, sondern der ist kompostierbar. Ne, da müssen aber alle Gifte raus. Oder Bremsbeläge für die Automobilindustrie, die reiben sich ja ab. Die kann ich also nicht wieder in den technischen, die gehen ja automatisch in die Natur. Oder Windeln, ne, hat er hergestellt, die wirklich in den natürlichen Kreislauf gehen. Also der hat Windeln hergestellt, wo eben keine Giftstoffe und nichts mehr drin sind, die kompostierbar sind, aber die sogar noch weitergehen. Die haben einen Baumsamen drin. Das heißt, man kann die Windel nach der Benutzung zusammen machen und im Wald eingraben. Und dann wächst ein Baum raus, weil der hat natürlich diese Nährstoffe, ne, die da die Babys aussondern. Und er ist dort drin geschützt, er wird feucht durch den Boden. Also im Prinzip kann man das auf alle Produkte, die uns umgeben, die wir nutzen, ausdehnen. Aber es wird von der Recyclingindustrie massiv ausgebremst.
Ah, okay, aber diesen einen Sprung habe ich jetzt vorhin nicht verstanden. Also ich dachte, es muss immer in diesem ganz klassischen Kreislauf, dass ich es wiederverwenden kann, laufen. Ne? Also wie bei dem Fenster.
Ach so, ja.
Es gibt auch also die Möglichkeit dort, zu sagen, kompostierbar.
Genau, entweder in den technischen Kreislauf oder in den natürlichen Kreislauf. Mhm. Na, also ein runtergerissenes T-Shirt mit Schweiß vom Vorbesitzer und Löchern und so weiter, da kriegen Sie nicht kein neues T-Shirt draus. Na, wird dann kompostiert oder dieser Schuh. Und da gibt es eben die Unterscheidung, was können wir wieder in den technischen Kreislauf bringen oder was in den natürlichen. Ich meine, der natürliche Kreislauf, wenn ich jetzt kompostiere, entsteht ja Erde. Die kann ich wieder nutzen in der Landwirtschaft, um höhere Erträge zu erreichen. Also das ist ja ähnlich wertvoll, als ein Produkt wieder in den Kreislauf zu bringen.
Mhm. Ja, ich finde sogar, also um nochmal auf dieses Schüko-Fenster-Thema zurückzukommen, ich sag mal, das hat ja auch, wenn jetzt eine Firma das konsequent umsetzen würde, konsequent, hätte es ja auch massiven Einfluss auf das ganze operative Geschäft dieser Firma. Sie muss im Grunde nicht mehr oder viel, viel weniger einkaufen, weil es automatisiert zurückkommt, wenn quasi dieser Leasingvertrag ausläuft oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe kein Problem mehr mit Material einkaufen.
Ja. Richtig, richtig. Also wenn diese Firma praktisch je mehr Fenster die verkauft, umso mehr ist ihre Zukunft abgesichert, weil es bleibt ihr Eigentum. Und wenn die parallel anfangen, eben sich auch auf Sonnenenergie umzustellen oder überhaupt eigene Energieerzeugung, Wasserkraft, Windkraft, Sonne, dann sind sie in Zukunft extrem wettbewerbsfähig, weil sie nichts mehr von außen oder kaum noch was zukaufen müssen. Na, wo bei allen anderen die Rohstoffpreise, die Energiepreise durch die Decke gehen. Und ich will mal sagen, es ist ja nicht nur eine Preisfrage. Sie werden gewisse Rohstoffe gar nicht mehr kriegen in Zukunft, weil das nur wenigen Firmen oder Ländern dieser Erde eben vorbehalten ist. Die haben sich alle die Rohstoffquellen gesichert.
Ja, ja, wenn man sich jetzt mal die Handyfirmen anschaut, hätten die das gemacht von Anfang an und gesagt, das Handy muss wieder zurück. Ich meine, viele versuchen das jetzt und sagen, wenn ihr das euer iPhone 5 an uns zurückgebt, kriegt ihr 200 Euro Rabatt. Warum? Weil da wahrscheinlich ganz, ganz viel selten Erde auch drin ist, was die benötigen und jetzt einfach viel teurer ist, das irgendwie neu einzukaufen. Hätte man das von Anfang an gesagt, das muss quasi nach der Nutzung an uns zurückverkauft werden. Wir zahlen auch von mir aus einen marktüblichen Preis oder was auch immer, oder das ist alles einkalkuliert. Das wäre doch ein viel schönerer Kreislauf.
Naja, es ist auch einfach. Also wenn Sie ein Auto leasen, ist ja auch völlig klar, nach den 3 Jahren geben Sie es wieder ab. Na, also es geht nur um die rechtliche Basis erstmal, einen anderen Vertrag zu machen. Und man müsste natürlich die iPhones dann auch anders bauen. Na, er hat es ja mal an einem Fernseher nachgewiesen, wo praktisch also mehrere tausende chemische Verbindungen nachgewiesen wurden. Wo klar ist, das kann nie wieder in die ursprüngliche Form gebracht werden, weil das verfahrenstechnisch so teuer wäre. Also man müsste dann jetzt schon anfangen, die iPhones auch anders zu bauen, mit hochwertigeren Materialien, wo klar ist, kann man nach der Nutzung wieder nutzen, also wieder in ein technisches Produkt bringen und dann dieses Leasingmodell in dieser Kombination. Und Braungart berät ja große Firmen dieser Erde, die sich genau jetzt darauf umstellen, um in Zukunft überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein.
Super spannendes Thema. Also da auch gerne der Appell, Sie haben ihn schon gesagt oder erwähnt, Professor Braungart, gerne mal googeln oder beziehungsweise auch folgen. Das sind ja super spannende Ideen und Konzepte, die er da entwickelt und mit Ihnen dann auch freundschaftlich bespricht scheinbar. Also da freuen wir uns auch in Zukunft von Professor Braungart noch das eine oder andere hier in diesem Podcast zu hören. Kommen wir wieder zurück zum Thema intelligent verschwenden. Ich habe gesehen, Sie haben da Jeremy Rifkin zitiert und der hat oder Stromkosten prognostiziert, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ja verschwindend gering sind. Wie kommt das denn überhaupt zustande? 1 bis 2 Cent wurde da genannt. Erklären Sie uns das bitte mal.
Ja, also Jeremy Rifkin ist ein amerikanischer Zukunftsforscher, berät viele Regierungen dieser Erde, ganz kluger Kopf, ehemaliger Banker. Ich tausche mich auch ab und zu mit ihm aus, weil wir uns immer bei diesen Veranstaltungen als Keynote-Speaker eben treffen. Und da kommen sie ja immer ins Gespräch. Es ist ein sehr kluger Mann und er spricht von einer nahe Null-Grenzkostengesellschaft. Er meint damit, dass wir im Moment eben eine Effizienzsteigerung erleben, wie wir sie noch nie in der Geschichte der Menschheit erlebt haben. Das kommt natürlich durch KI, durch Automatisierung, durch Robotik, durch erneuerbare Energien, durch Daten sammeln und verknüpfen. Und er sagt, wenn sich diese Werkzeuge, über die ich gerade gesprochen habe, miteinander vernetzen, und das passiert eigentlich seit Corona, dann werden viele Produkte und Dienstleistungen immer billiger. Und wir kommen in eine Gesellschaft des Tauschens, die Sharing Economy. Und jetzt will ich das mal übersetzen. Gibt es auch ein tolles Buch von ihm, kann ich nur empfehlen. Die nahe Null-Grenzkosten-Gesellschaft ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich lese ja wirklich viel. Also wenn Sie mein Schlafzimmer sehen würden, da sind Büchertürme um mich herum. Und das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und jetzt übersetze ich das mal. Solche Photovoltaik-Paneele, ne, die kommen aus sogenannten Gigawatt-Fabriken heutzutage. Also das sind vollautomatisierte Fabriken, die solche Paneele herstellen, Photovoltaikpaneele, die Strom erzeugen. In China spricht man von Dunkelfabriken. Also da ist auch kein Licht mehr an, weil es ist kein Mensch mehr drin, sondern Licht wird nur angemacht, wenn ein Reparaturtrupp reingeht, um etwas zu reparieren. Danach wird es wieder ausgemacht. So, in solchen gigantischen, hochautomatisierten Fabriken kommen hunderttausende Module vom Band und das eine Millionste kostet fast nichts mehr. Das ist so mal übersetzt, Grenzkosten nahe Null. Und das ist eben genau die Konsequenz davon, heute auf einem Einfamilienhausdach, also die kleinste energiewirtschaftlich vorstellbare Einheit, kostet Sonnenstrom 7 bis 8 Cent. Ne? Also eine Vollkostenrechnung. Und in großen Megawattanlagen auf der freien Wiese, da sind wir heute schon bei 3 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland. Ne? Und wenn Sie jetzt diese Theorie fortsetzen und sich diese grenzkostennahe Nullentwicklung anschauen, so sagen wir aus der Zukunftsforschung heraus, dass in 10 Jahren, und das deckt sich genau mit Rifkins Aussagen, in 10 Jahren der Sonnenstrom in Deutschland vom Einfamilienhausdach noch 1 bis 2 Cent kosten wird. Und deswegen spricht er vom Internet der Energie. Und das ist ja vergleichbar mit dem Telefon. Wir haben früher noch Vorwahlnummern gewählt, um irgendwelche günstigen Tarife. Heute haben sie Flatrate. Sie zahlen eine Grundgebühr und die ist dafür da, die ganze Hardware abzudecken. Ne? Also die Funkmasten und diese Technik. Und wenn der erneuerbare Strom in Zukunft fast nichts mehr kostet, geht es auch dort wiederum nur um eine Gebühr, um die ganze Hardware, nämlich die Netze, intelligent, Speichersysteme, Backup-Systeme zu finanzieren. Aber der Strom, der drüber läuft, kostet eben fast nichts mehr. Und deswegen sagt er ja, ab 2040, und ich glaube, das wird viel eher passieren, ein Internet der Energie voraus. Ne? Und das ist total spannend. Und ich denke, wenn Jeremy Rifkin, ähnlich wie Elon Musk, also man mag immer da, zu der Person stehen, wie man will, aber wenn die Leute was sagen, sollte man zuhören. Ne? Weil die haben Visionen und die haben Erfahrung und die sind so begeistert an der Sache dran, dass die das umsetzen werden.
Jetzt erklären Sie mir doch mal, was ich in meinem Kopf nicht zusammengeknotet bekomme. Ich komme aus einem Elternhaus, das heißt, ja, keinen Strom anlassen. Ne? Überall lese ich jetzt, um Gottes Willen, und Energie und alles wird ganz schlimm und alles ist ganz teuer und können wir uns alles nicht mehr leisten und so weiter. Und jetzt höre ich auf der anderen Seite 1 bis 2 Cent, Flatrate, 30 Euro im Monat und ich kann machen, was ich will. Wo ist das Puzzleteil, das fehlt? Was verstehe ich da nicht?
Das Puzzleteil ist, dass die 1 bis 2 Cent nur derjenige, also nur der kann das genießen, die 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde Sonnenstrom, der ein eigenes Dach hat. Das ist genau die Bruchstelle in Ihrem Kopf. Weil wer kein eigenes Dach hat und den Sonnenstrom nicht selber erzeugen kann, der ist ja sozusagen, irgendwie muss den aus der Steckdose nehmen. Und dann sind sie sofort dran, dass die ganzen Mehrwertsteuer, EEG-Umlage, Netzdurchleitungsgebühr, also die ganzen Sachen, also die Fehler der Energiewende, die man auf den Strompreis der Bürger umgelegt hat, um es mal vereinfacht zu sagen, die müssen sie mitzahlen. Ne? Also wer kein eigenes Dach hat, ist sozusagen im Eimer.
Glauben Sie, dass das so kommen wird, dass es die Leute gibt, die wirklich 1-2 Cent bezahlen und die geben wird, die 50 Cent bezahlen? Ich übertreibe jetzt mal. Oder sagen Sie, ich meine, da werden ja 50 Millionen Deutsche auf die Straße gehen, wir sagen so nicht. Und dann kommt irgendeine Steuer für eigenproduzierte Energie. Mir fehlen die Worte, aber Sie wissen, was ich meine. Dass das sich irgendwie wieder angleicht? Glauben Sie es nicht?
Naja, gut, man kann gar nicht genug verrückt denken, wie die Politik reagieren könnte. Ne? Aber derjenige, der selber in seinem Haus investiert, in so eine Solaranlage, wieso soll man den bestrafen? Der gibt ja erstmal viel Geld aus für das Invest und hat dann erst den Nutzen. Das heißt, wenn man die Leute bestrafen würde, das wäre genauso, wenn Sie jetzt Unternehmern, die in Effizienzsteigerung investieren, sagen, so, und weil sie dort einsparen, gibt es wieder eine Steuer, die das zunichte macht. Na, dann würden alle Unternehmer aufhören, in Effizienz zu investieren und würden weggehen aus diesem Land. Na, was ja zum Teil auch schon passiert. Also das glaube ich jetzt nicht. Die Frage ist nur, wenn wir eben weiterhin der Anteil erneuerbarer Energie am gesamten Endenergieverbrauch in Deutschland, also Strom, Mobilität und Wärme, liegt ja bei 22% und stagniert auch seit längerem. Und wenn wir es praktisch nicht schaffen, gesamtgesellschaftlich diesen Anteil erneuerbarer Energie meinetwegen auf 80-90% hochbringen, dann wird es genauso bleiben, dass diejenigen, die den Strom aus der Steckdose kaufen müssen, sehr hohe Kosten haben und die anderen, die selber investieren in ihr Eigentum, die haben eben dann niedrige Energiekosten, haben aber hohe Investaufwendungen erstmal. Das lässt sich ja nicht ändern. Wir sind ja im Moment noch in der Marktwirtschaft. Und nicht im Sozialismus, wo man dann enteignen kann und keine, also Bestandsschutz hat für Investitionen. Ne? Und daran wird es, glaube ich, zerbrechen. Schaffen wir das in Deutschland, in Richtung 80-90% erneuerbare Energie zu kommen? Und das haben wir in unserem Podcast schon oft besprochen. Da reden wir über 5 Billionen Euro. Ne? Die Studien sind ja jetzt raus. Dann wäre ein Internet der Energie für alle problemlos möglich. Wenn wir das nicht schaffen, wird es im Bereich Energie eine Zweiklassengesellschaft geben. Nämlich einen Teil, der in einer Art Energiearmut lebt, von den Kosten her, und der andere, der sich eben davon freikauft.
Mein persönliches laienhaftes Gefühl ist, dass da gar nicht so viel gegen gemacht wird, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Und dass das vielleicht auch irgendwie so in der Natur des Menschen liegt, dass man eine Zweiklassengesellschaft irgendwie vielleicht unterbewusst forciert.
Ja, also wir haben es ja in vielen Bereichen. Im Gesundheitswesen ist es ja schon so, in der Rente, ne? Also so ein Briefträger, der 40 Jahre Briefe ausgetragen hat, oder eine Aldi-Verkäuferin, die gehen mit minimaler Rente nach Hause, die meistens nicht mal langt, um die Krankenversicherung abzudecken. Und ein Beamter, der 30 Jahre Halbzeit gearbeitet hat, der hat das Fünffache an Pension. Also wir haben bereits in vielen Bereichen, in der Rente, im Gesundheitswesen, diese Zweiklassengesellschaft. Und ich gebe Ihnen recht, das scheint sich zu verstärken. Da müsste man eben politisch gegensteuern und sagen, es müssen die richtigen Dinge getan werden.
Wer hat denn was gegen diese neue Unabhängigkeit? Also so würde ich es mal definieren. Das hört sich ja so an, dass man sagt, ja, lasst es uns angehen, alle gemeinsam. Also das macht ja absolut Sinn. Wer kann denn was dagegen haben? Und wie stark ist der Einfluss dieser Macht?
Also da sind wir bei dem Thema Disruption, also Unterbrechung von Geschäftsmodellen. Und da haben Sie immer Gewinner und Verlierer. Und die Verlierer arbeiten natürlich massiv dagegen. Also in unserer Branche sind es ja zum einen die Messdienstleister, also die Abrechnungsdienste, ne, Techem, ISTA und so weiter. Es sind auch die Heiztechnikhersteller, also wir haben ja dieses Low-Tech-System, wo wir sagen, wir wollen nicht mehr die wassergeführten Heizungen, teuer, störanfällig und kurze Lebensdauer, weil es eben kaum noch Handwerker gibt in Zukunft, sondern wir nehmen eben Infrarotheizungen, die 30 Jahre leben, auch schon 30 Jahre Garantie jetzt bieten, die ersten, und wartungsfrei sind. Ne? Und da sind jetzt die Heizkesselhersteller wieder nicht für unser Konzept. Und in diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip ist es die ganze Recycling-Branche, die sich dagegen sträubt, weil die mit dem Recycling-Thema sehr, sehr viel Geld verdienen. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie disruptiv ist eine Idee, dass sie am Ende für die Konsumenten ein so attraktives Dienstleistungsangebot bietet mit unschlagbar niedrigen Preisen, sodass die, die verlieren in dem System, nicht mehr die Kraft aufbringen können, das aufzuhalten. Ne? Also das ist immer ein Kampf, den führen wir ja auch mit unseren Systemen. Aber wir merken bei uns zum Beispiel mit Pauschalmiete und Energieflat, dass die Mieter haben günstigere Mieten insgesamt, also Kaltmiete plus Energie. Die Investoren haben eine bessere Rendite. Und da haben sie plötzlich eine ganz breite Bewegung für sich, sodass die, die dagegen sind, immer weniger Macht über diese Prozesse haben. Das ist so unsere Erfahrung. Ne?
Können Sie nochmal für diejenigen, die vielleicht gerade bei diesem Thema neu dazugekommen sind hier zu unserem Podcast und ihr Konzept noch gar nicht richtig kennen, intelligent verschwenden, hochgradig energieautarkes Wohnen mit Flatrate, Auto kommt noch dazu. Wir haben schon über Pizza-Service gesprochen. Können Sie das nochmal bitte einmal ganz kurz in den Rahmen gießen, dass alle neu dazugekommenen das auch nochmal verstehen?
Genau, also unser Kerngeschäft ist eigentlich Gebäude zu planen in der Sanierung oder im Neubau im Bereich Mehrfamilienhäuser. Also wir arbeiten eigentlich ausschließlich im Vermietungsmarkt und das ist ja das, wo wir den größten Handlungsbedarf haben in Deutschland, weil inzwischen 1 Million neue Wohnungen fehlen in den Ballungszentren. Und diese Gebäude planen wir hochgradig energieautark. Also nicht 100%, das ist viel zu teuer, aber 50-60%. Und dann ist im Prinzip das Abrechnen von Energie, der Stromzähler, Grundgebühr, Betriebskostenabrechnung, Heizkostenabrechnung teurer als das bisschen Energie, was man noch zukauft. Und deswegen lassen wir in den Projekten die ganze Abrechnung von Energie weg und bieten eine Pauschalmiete mit Energieflatrate. Das heißt, der Mieter kriegt dann für 5 Jahre eine feste garantierte Miete, egal wie sich die Energiepreise entwickeln, in der alles enthalten ist. Wohnen, Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom, wenn gewünscht, E-Mobilität. Und das erweitern wir gerade, das Flatrate-Wohnen, eben auf Bereiche wie Telemedizin, Altenpflege, Datenvolumen und ja, auch mal eine Pizza-Flat. Weil das Grundprinzip ist einfach, wenn der Vermieter, ich mache es mal am Datenvolumen fest, für 20 Wohneinheiten Datenvolumen einkauft, kriegt er das viel billiger pro Wohneinheit als der Mieter, wenn er sich alleine um einen Vertrag kümmert. Genauso, wenn er den Solarstrom herstellt, wir sind jetzt bei den Großprojekten mit den großen Batterien für 30 Jahre in der Vollkostenrechnung bei Solarstrompreisen zwischen 7 und 10 Cent pro Kilowattstunde. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Über 30 Jahre gerechnet sind alle Reparaturen schon mit eingerechnet. Und dann kann er das eben viel günstiger bereitstellen als der Mieter, der letztes Jahr im Durchschnitt für 38 Cent das einkaufen wollte. Und die Grundidee, um für beide Seiten etwas zu tun, ist, dass man sagt, gut, dieser Rabatt, der entsteht, da gebe ich die Hälfte an den Mieter weiter und die Hälfte nehme ich in die eigene Rendite. Und damit kommen wir zum bezahlbaren Wohnen auf der einen Seite und zu Mietrenditen, die Investoren begeistern, auch noch ein Gebäude zu bauen und noch eins und noch eins und noch eins oder zu sanieren. Und wir haben dann praktisch 3 große Vorteile. Wir haben also Gebäude, die CO2-steuerfrei sind, weil das wird in Zukunft die Menschen extrem belasten. Wir haben Gebäude, die wartungsfreie Infrarotheizung haben, die 30 Jahre halten, von der Lebensdauer her, ist ungefähr 3-mal so lang wie eine Wärmepumpe. Und wir haben eben Gebäude, die diese Pauschalmiete mit Energieflat anwenden können, dafür sorgen wir, machen wir die Nachweisverfahren, Heizkostenverordnung, raus aus dem Mieterstrom und so weiter, sodass das hochwirtschaftliche Gebäude sind und trotzdem die Gesamtmiete für den Mieter günstiger ist als im Nachbargebäude, was neu gebaut ist, wo sie eine Kaltmiete bezahlen und dann alle Dienstleistungen, Wärme, Strom, Tanken selber einkaufen. Das ist eigentlich das Grundprinzip und dann haben wir schon 1.600 Wohneinheiten so geplant und unsere Kunden haben die gebaut. Wir haben das Monitoring, wir haben eine super Datengrundlage, sehen das, können das belegen, wie extrem sparsam die sind. Also der Spiegel hat über eines unserer Projekte in Bayern geschrieben, das sei das sparsamste Mehrfamilienhaus Deutschlands, ne? Mit Infrarotheizung. Das ist unglaublich. Wir sind haben Halbstundenbeiträge im ZDF, wir waren in den Heute-Nachrichten. Also das ist total spannend, auch für die Medien. Die Nachfrage ist riesengroß nach solchen Wohnungen. Also wir haben selbst in Gebieten, in Aschersleben, wo eigentlich 30% Leerstand ist, haben wir 50 Bewerbungen pro Wohnung. Ne? Also es ist unglaublich.
Ein richtig, richtig cooles Konzept. Und da würde ich gerne nochmal die Frage anschließen, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, aus Investorensicht, da habe ich Interesse dran. Geht das? Also machen Sie das für andere? Wie würde das laufen? Wo kann ich mich melden?
Also am besten eine E-Mail direkt an mich schicken, post@timo-leukefeld.de. Wir brauchen dann die Außenansichten, wenn es jetzt ein bestehendes Mehrfamilienhaus ist. Also bitte keine Einfamilienhäuser. Ich will es nochmal dazu sagen, wir arbeiten nicht im Bereich Einfamilienhäuser, sondern Mehrfamilienhäuser ab 6 bis 8 Wohneinheiten. Dann brauche ich entweder beim Neubau die Baupläne, Lageplan, Außenansichten oder beim Bestandsgebäude natürlich die Pläne des bestehenden Gebäudes. Ein Dreizeiler dazu, es sind 8 WE, 670 Quadratmeter, ich habe das und das vor, es ist bewohnt oder leergezogen, es ist das und das alte Heizsystem drin. Und dann schauen wir uns an, ob wir mit einer kompletten energetischen Sanierung und dem Low-Tech-Ansatz mit Sonnenstrom diese Ziele erreichen können, aus der Heizkostenverordnung rauszukommen. Wenn wir die erreichen können, dann gebe ich grünes Licht, sage unter welchen Randbedingungen, erkläre, was unsere Leistung kostet. Wir erstellen ja dann dafür diesen energetischen Kompass und dann kann das losgehen. Wenn wir der Meinung sind, die Ziele sind nicht erreichbar, wollen wir den Auftrag nicht annehmen, ne? Weil dann ergibt es ja keinen Sinn. Wir wollen ja nicht Bücher verkaufen, sondern wir wollen, dass das dann umgesetzt wird, was wir berechnen und simulieren.
Ihr Job ist also die Planung, die Konzeption. Ja, das heißt, Sie entwickeln das komplette Konzept, wie quasi eine Bauanleitung. Und dann gibt es noch verschiedene Gewerke, die das dann umsetzen, die Sie aber auch empfehlen können. Ja.
Wir machen den energetischen Spielplan, kann man so sagen. Ne? Wir machen keine Ausführungsplanung. Wir machen auch nicht die Ausführung an sich. Also Statik, Brandschutz, Energieberater, bleibt alles bei den Kunden. Das sind die auch gewöhnt. Ne? Wir haben ja in der Regel immer mit professionellen Investoren zu tun, mit Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften. Wir machen einfach das, was die anderen nicht können. Ne? Wir machen dieses Spielkonzept, wir machen die Simulation, wir errechnen den Restenergiebedarf, Verschattungsanalyse, Blendeinschätzung und wir haben noch einen Anwalt, der dann aus unseren Nachweisverfahren einen rechtssicheren Mietvertrag macht. Weil die Pauschalmiete, da müssen Sie ja raus aus dieser Heizkostenverordnung, raus aus dem Mieterstrommodell und da gibt es viele, viele rechtliche Fallstricke, die man kennen muss, um von Anfang an in die Planung schon diese Kenngrößen einzuspielen, damit sie dann auch rechtssicher rauskommen. Und dann bauen unsere Kunden selber die Häuser oder mit Bauunternehmen zusammen. Wir arbeiten auch viel für Bauträger, für große Projektentwickler, für Architekturbüros. Und das von Lindau am Bodensee bis nach Wilhelmshaven hoch. Also wir sind auch generell in ganz Europa tätig.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn Sie an diese E-Mail-Adresse post@timoleukefeld.de eine E-Mail schreiben, Sie bekommen sehr schnell von meistens unterwegs eine Antwort und das ist immer sehr, sehr schön und herrlich, wenn Herr Leukefeld beginnt. Hallo, Grüße aus und dann wissen Sie, Herr Leukefeld ist wieder unterwegs in Deutschland und hält einen spannenden Vortrag oder ist auf dem Weg zu einem neuen Projekt. Herr Professor Leukefeld, zum Abschluss eine meiner Lieblingsfragen, viele Stammhörer kennen das schon. Wenn wir vorausblicken, Folge 1000 der Denkwandler-Podcast, also dann in knapp 10 Jahren und ich sage, erinnern Sie sich noch an die Folge damals? Anfang 2026, da haben wir über intelligentes Verschwenden gesprochen. Wie würde ich dann in 20 Jahren merken, dass das angekommen ist? Also in welcher Welt lebe ich dann? Versteht? Also wie sieht mein Alltag aus, wenn wir intelligent verschwenden? Woran merke ich das, dass Sie damals, also heute, recht hatten?
Also im Idealfall leben wir in sanierten Häusern oder in neu gebauten Häusern, die sich weitestgehend energieautark versorgen. Pauschalmiete ist eigentlich ein alter Hut. Also dort gibt es nur noch Flatrate-Pakete, wie gesagt, bis hin zur Altenpflege und so weiter. Wir werden natürlich von Robotern umgeben sein, die uns im Alltag unterstützen. Also wie wir heute Hunde mit im Haushalt haben, haben wir dann Roboter im Haushalt. Das wird in Masse kommen. Die werden uns sehr, sehr stark entlasten, assistieren. Vor allen Dingen bei den Arbeiten, die man eben nicht gerne macht. Also zum Beispiel Toilette putzen oder Einkaufsbeutel schleppen oder im Garten umgraben oder solche Sachen. Und im besten Fall haben wir es geschafft, uns aus der alten Ressourcenkralle zu befreien, und die Produkte sind alle sozusagen im Cradle-to-Cradle-Kreislauf. Das heißt, der Roboter geht dann wieder zurück an die Herstellerfirma, die nehmen den auseinander, bringen den in eine neue modische Form, also immer menschenähnlicher dann, und dann kommt er wieder zurück, ne, und hat das Bewusstsein des alten Roboters, der weggegangen ist. Also das kann ich mir vorstellen. Im schlechtesten Fall, ja, vielleicht gibt es uns Menschen gar nicht mehr, weil die künstliche Intelligenz festgestellt hat, also die Menschen sind so dummverschwenderisch, also die produzieren Produkte, die dann auf dem Müll landen, und die Erde ist irgendwann mal nicht mehr in der Lage, die Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. Und das bedroht uns als Roboter und KI auch. Also ist es eigentlich ungünstig, die Menschen noch hier zu haben. Das könnte der schlechteste Fall sein. Ich gehe mal von dem besten Fall aus.
Gut ist auf jeden Fall, dass wir jetzt drüber gesprochen haben. Heißt, wenn die Roboter sich dann diesen Podcast anhören, wissen sie schon mal, dass wir zwei grundsätzlich positiv bei dem Thema sind. Und uns kann man ja vielleicht verschonen. Und für Sie da draußen, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben, gilt vielleicht das Gleiche. Also, der Denkwandler-Podcast macht vieles möglich, vielleicht sogar ein Überleben unter KI-Robotern. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuhören, Herr Professor Leugefeld. Sehr spannend. Intelligent verschwenden, das muss erstmal Klack machen. Bei mir im Gehirn 17 Jahre Licht, panisch ausgemacht. Jetzt darf ich es anlassen. Nee, noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Herzliches Glück auf aus Freiberg.